Herr, deine Gnade genügt. Das stimmt, könnten wir sagen und glauben es dann manchmal doch nicht. So bitten wir dich, dass wir jetzt auch deine Gnade annehmen können, bereit sein, uns verändern zu lassen, uns wandeln zu lassen, zu durchdringen, dass du in uns all die Dinge einen Schritt nach dem anderen gerade rücken kannst, sodass wir das Ziel auf dich hin wiederfinden können. Herr, jetzt zu deiner Todesstunde dürfen wir betrachten, dass dein Segen in allen Bereichen unseres Lebens wirksam werden will und dass es eine große Kraft hat, auch diesen Segen weiterzugeben, so wie du es uns aufgetragen hast. Nicht weil wir so nett sind, sollen wir segnen, sondern weil es dein Auftrag ist, dass wir deine Gnade weiterreichen. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Wenn wir jetzt eine Meinungsumfrage machen würden und sagen, stimmt es, dass alleine die Gnade Gottes genügt? Wie viele Menschen würden wohl sagen, stimmt? Oder brauchen wir nicht doch noch viel mehr? Wenn wir als Christen glauben, dass Gott uns all das schenkt, was wir brauchen zum Leben, dann ist es in der Tat so, dass seine Gnade genügt. Und alles andere wird uns dazugegeben. Suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird dir dazugegeben. So hören wir in der Heiligen Schrift. Zu dem Thema, wir werden verfolgt und doch segnen wir. Wir werden angefeindet und doch segnen wir sie, die uns verfluchen. Sind noch zwei, drei Fragen eingegangen, die sehr hilfreich sind, um sie jetzt gleich mit zu beantworten. Die erste Frage war, ist es nicht Heuchelei, wenn ich segnen soll, obwohl ich verletzt und wütend bin und das noch in diesem Augenblick gar nicht kann? Und das ist eben der spannende Moment, liebe Schwestern und Brüder. Es ist sicherlich so, dass wir in dem Moment, wo wir verletzt worden sind, es ist immer die Frage, warum lassen wir uns verletzen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn wir also vermeintlich verletzt worden sind oder ich zumindest wütend bin, dass wir da nicht gleich verzeihen können. Das ist klar. Aber was machen wir, wenn wir wütend sind und daran festhalten wollen? Ja? Dann wühlen wir also in dieser Wut. Und wir würden auch dann sagen, was passiert, wenn wir wütend sind? Meistens durch uns auch Unrecht. Also ich sage mal, machen wir ein Beispiel. Ich beleidige Sie jetzt, Sie rasen wütend aus dem Raum raus. Da steht irgendeine unbeteiligte Person draußen, die rempeln Sie aus Versehen an und Sie beschimpfen Sie, was Sie so blöd im Weg rumsteht. Ja? Ein ganz, ganz banales Beispiel, aber zeigt doch, dass unsere Wut uns immer in die Gefahr bringt, selber zum Täter zu werden und selber Unrecht zu tun. Und drum ist eben diese Einladung, segnet die, die euch Böses tun, eben tatsächlich eine Einübung, dass wir nicht das Gleiche mit Gleichem vergelten. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir einüben als Reaktion, und das können Sie ja auch in weniger dramatischen Fällen einüben, Sie müssen es ja jetzt nicht gleich gerade als Hochleistungssport betreiben, aber in weniger dramatischen Fällen einzuüben, dass Ihre erste innere Antwort ist, Herr, segne ihn. Ich bin leider beim Autofahren manchmal ein bisschen ungeduldig und werde da verbal auch ungerecht den Autofahrern, die vor mir rumtingeln, nicht sehr freundlich gegenüber. Und da übe ich immer wieder ein, dass wenn ich Negatives über die gedacht habe, dass ich da darauf, sobald ich es merke, dann sage, Herr, segne ihn. Und Herr, segne ihn bedeutet ja nicht, ich habe dich lieb, ich finde dich nett, du bist wunderbar und fahr ruhig mit 60 auf der linken Spur, das ist fabelhaft, fahre ich gerne stundenlang hinter dir her, es ist alles prima. Das bedeutet das alles nicht, sondern es bedeutet, dass ich weiß, ich kann diese Situation im Moment überhaupt nicht lösen und lade den Herrn ein, mach du's, segne du ihn. Ja? Und wenn sie eben in dieser Wut sind, lade ich sie oder ermutige sie eben, es nicht, wenn es in diesem Augenblick nicht geht, sobald es möglich ist, es zu tun. Und es gibt natürlich Situationen, die auch ungerecht sind. Ja, wenn sie in einer ungerechten Arbeitssituation sind, dann ist es auch schwierig, aber nichtsdestotrotz sich einzuüben, irgendwann zu schaffen zu sagen, und doch, Herr, segne ihn. Das andere ist, die andere Frage war, nach Streit ist es unglaublich schwer, unversöhnt schlafen zu gehen oder auch das Haus zu verlassen. Dennoch ist es nicht immer möglich, sofort zu vergeben. Wie kann diese Sturheit und Wut auf den anderen und auf sich selber geheilt werden? Was ist der erste Schritt? Halleluja. Also, vergeben und verzeihen ist in der Tat eine längerfristige Geschichte. Wir haben mal eine ganze Exerzitienwoche vor einigen Jahren dazu gehalten auch. Vielleicht nützt Ihnen da der Podcast auch was auf Radio Horeb. Es ist so, es ist wirklich eine Herausforderung. Aber wir sind in der Gefahr, wenn wir uns selbst bemitleiden, dass wir uns immer mehr in dieses Selbstmitleid reintreiben lassen und nicht mehr in der Lage sind zu sagen, Herr, hilf du ihm, ich kann's nicht. Ja. Und da gilt es auch, dass wenn wir erleben, ich kann nicht verzeihen, dass wir den Herrn darum bitten, hilf mir, dass ich irgendwann einmal ihm verzeihen kann. Das kann passieren, dass das 30 Jahre lang dauert. Es ist immer wieder diese Sache, dass wir so, auch so schwer verletzt sind. Wenn jetzt zum Beispiel Ihnen einer ein Auge ausschießt und Sie nur noch mit einem Auge schauen können oder ein Glasauge haben müssen, wird natürlich immer wieder diese Erinnerung an dieses Geschehen auch präsent sein. Aber irgendwann müssen Sie anfangen, nicht mehr zu sagen, dieser böse Mensch hat mir Unrecht getan, sondern dass Sie das auch stehen lassen können. Sonst binden Sie sich immer an dieses Unrecht und an den anderen. Also da auch diese Gelassenheit zu haben, Herr, hilf mir, dass ich ihm verzeihen kann. Aber zu bitten, Herr, segne ihn, bedeutet, lass das, was du in der Taufe ihm geschenkt hast, lass das auch wirklich in seinem Leben geschehen. Und das müssen wir als Christen uns einüben, dass das die Minimalforderung ist an uns, dass wenn wir mit Leuten, mit denen wir uns schwer tun, ihm das wünschen können. Ja. Sie erinnern sich an den Terroranschlag vor ein oder zwei Jahren in Paris. Und da hat ein Mann ein Buch geschrieben, dessen Frau und vielleicht noch ein Kind, das weiß ich nicht mehr genau, bei diesem Attentat umgekommen ist, und er beschreibt die ersten 10 Tage mit seinem kleinen Sohn. Die Überschrift dieses Buches heißt, ihr bekommt meinen Hass nicht oder so ähnlich. Weiß einer von euch kennen? Ich gönne euch meinen Hass nicht. In dieser Weise. Auf jeden Fall beschreibt er, wie schrecklich diese Situation war. Aber er sagt, er möchte seinem Sohn nicht diesen Hass auf diese Terroristen einimpfen, dass er in guter Weise groß werden kann. Und das fand ich sehr beeindruckend. Das war jetzt gar kein religiöses Buch in meiner Erinnerung, aber es war ein Büchlein, wo dieser Mensch beschlossen hat, ich will nicht hassen. So wie wir es heute Morgen auch von Viktor Frankl gesagt haben, ich lasse mich nicht zum Täter machen, ich möchte meine Würde behalten. Ja? Also das fand ich sehr eindrücklich, dieses Büchlein. Dann kommen noch 2 Fragen. Und zwar ging es bei dem Segnen heute Morgen, war auch die Frage des Händeauflegen beim Segnen. Also all das, was ich heute Morgen gesagt habe, meinte ich nicht, dass man sich da die Hände auflegen soll. Oder wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen Böses sagt, Sie sind ein Trottel, Sie sind entlassen, und Sie dann fragen, darf ich Ihnen die Hände auflegen? Das wäre genial, wenn das so möglich wäre, aber ich möchte Sie auch nicht überfordern da drin. Ja, es wäre sicher, darf ich Sie zum Abschluss segnen? Wenn Sie das hinkriegen, dann sind Sie schon viele Schritte weiter als ich. Ja. Aber sie müssen nicht, auch wenn sie auch in ihrer Familie oder so, es ist nicht Voraussetzung des Segnens, dass man die Hände einander auflegt. Es kann eine schöne Übung sein, aber es ist auch so, die zweite Frage ist hier, wenn im Gebetskreis mehrere Leute einem die Hände auflegen wollen oder eine Person und ich es nicht will, was mache ich da? Und da müssen sie sich in der Tat auch selber schützen, weil es gibt natürlich auch Energieräuber und es gibt Menschen, wenn jetzt mehrere einen da Gnade aufbeamen wollen, sage ich jetzt mal ein bisschen platt ausgedrückt, das kann ein ziemliches Durcheinander geben. Und daher kann es auch sein, dass es besser ist zu sagen, bitte mich nicht berühren. Da glaube ich, dass es wichtig ist, dass sie da für sich selber sorgen, dass sie da gut dabei rauskommen. Es würde vielleicht ein bisschen den Rahmen jetzt sprengen, das konkreter zu machen, aber ich hoffe, dass das vielleicht schon ein Aspekt ist. Ja. Sie sollten auch, wenn Sie auch, so ist es bei uns in den Gebetsteams, dass Sie immer auch zuerst fragen, wenn Sie die Hand, den Impuls haben, die Hand aufzulegen, darf ich Ihnen die Hand auflegen? Ja. Weil es doch ein sehr, sehr nahes ist. Also wir schütteln zwar uns die Hände, das ist für manche auch schon mal Herausforderung, aber wir legen uns klassischerweise nicht die Hände auf. Und daher ist das schon eine sehr nahe Begegnungsform, die wir erst erfragen, ist es dir recht so, wenn ich das tue? Ja. Also wenn Ihnen da gleich einer auf den Kopf patscht, dann Vorsicht. Das ist jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, aber es geht auch dahin gleich weiter zu der Frage, ihr sollt Segen sein. Und da heißt es im Buch Sirach 3,9, der Segen des Vaters festigt die Wurzel, doch der Fluch der Mutter reißt die junge Pflanze aus. Auch ein knackiges Wort, wie im Buch Jesus Sirach viele Sachen sehr knackig sind. Der Segen des Vaters festigt die Wurzel. Ich möchte alle Väter in besonderer Weise einladen und ermutigen, zu verstehen, dass tatsächlich als Oberhaupt der Familie, als derjenige, der in der Familie Christus repräsentiert, dass der in besonderer Weise auch die Segenskraft hat für seine Familie. Und da bin ich überzeugt davon, dass der Vater, wenn der bewusst täglich seine Familie segnet, dass der dadurch sich auch stark entlasten kann von dem Druck, ich muss den Laden hier schmeißen, sondern zu erfahren, ich darf diese Gnade weitergeben. Ich habe mal eine Frau getroffen, die mir erzählte, wissen Sie, Herr Pater, als ich mein erstes Kind erwartete, da war ich so im 4. oder 5. Monat, habe ich mal einen alten Priester gefragt, wann soll ich denn anfangen mit dem Kind beten? Und dann sagte er mir, spätestens jetzt im 4. Monat. Ja? Denn auch da zu wissen, mein Gebet, mein Segen, der trifft dieses Kind, der fördert dieses Kind. Ich denke mir manchmal, wenn ich Schwangeren die heilige Kommunion reiche, dass ich ganz bewusst auch diesem Kind versuche zu begegnen und diesem Kind den Herrn nahe zu bringen und freue mich da immer drauf, dass schon das quasi Erstkommunion ist. Ja. Dass wir da schon ein Fest der Begegnung feiern, so wie Elisabeth und Maria, als beide in anderen Umständen waren, in guter Hoffnung waren, dass sie da einander begegnet sind. Und von Johannes wird berichtet, dass der Heilige Geist ihn hüpfen ließ vor Freude, als er Jesus begegnete. Und so können wir auch den Herrn immer wieder bitten, dass wir auch unser Herz auch vor Freude hüpft, wenn wir einer Schwangeren begegnen. Also diese wichtige Frage des Segens des Vaters. Und da gibt es in der Heiligen Schrift ein wunderbares Buch. Und da werden mehrere Formen des Segnens beschrieben. Und ich habe mal im Buch Tobit herausgeschrieben, welche Stellen da für uns interessant sind. Sie erinnern sich vielleicht an diese Geschichte, die ja fast ein bisschen schräg daherkommt, die Tochter des Raguel heiratet also mehrmals und immer in der Hochzeitsnacht stirbt der Bräutigam. Eigentlich eine schaurige Geschichte. Und da kommt also dieser Tobit und heiratet auch diese Tochter. Aber, und das ist ein besonders schönes Beispiel, wie auch Geschlechtlichkeit verstanden werden kann, die beiden knien in dieser Brautnacht nieder und beten. Ich erkläre dann jungen Brautpaaren immer, sie beten, dass ihre Geschlechtlichkeit, ihr einander schenken, wirklich so wunderbar wird, wie es der Herr gedacht hat, dass sie zu einer gelingenden Sexualität kommen. Also da empfehle ich Ihnen dieses Buch Tobit. Und nachdem diese Nacht überstanden worden war und plötzlich am nächsten Morgen zum ersten Mal nach mehreren Toten Bräutigams eben dieser Tobit herauskam, da heißt es in Tobit 7,6, da sprang Raguel auf und umarmte ihn unter Tränen. Er segnete ihn und sagte, du bist der Sohn eines guten und edlen Mannes. Als er dann hörte, dass Tobit das Augenlicht verloren hatte, wurde er traurig und weinte. Also diese Erfahrung, der Vater segnet den Schwiegersohn. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen üblich ist oder wie es auch bei Ihnen war. Es gibt ja noch diese Tradition, so ein bisschen, der Schwiegersohn fragt beim Schwiegervater um die Hand der Tochter. In diesen Liebesfilmen, die das Fernsehen auch immer wieder durchjagen, gibt es das vielleicht immer noch, ich gucke sie selten, da weiß ich es nicht. Aber diese Idee, ich frage den Vater letztendlich nicht so sehr um die Erlaubnis, diese Tochter zu heiraten, das auch, aber um seinen Segen für diese Beziehung. Und ich bin überzeugt davon, liebe Brüder und Schwestern, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir, wenn wir Schwiegerkinder in unsere Familie aufnehmen, dass wir da bewusst auch sie und deren Familie segnen. Manchmal frage ich, oder solange ich noch in der Pfarrei war, habe ich die Erstkommunionkinder immer gefragt, betet ihr schon um einen guten Ehemann oder eine gute Ehefrau? Da guckten die manchmal ein bisschen mit großen Augen. Aber ich habe gedacht, wenn man 10 Jahre lang für eine gute Zusammenführung, ein gutes Finden betet, ist es anders, als wenn man in einem Festzelt nach 3 Cola Whisky ein bisschen angeheitert irgendjemand in die Arme fällt und man dann halt sagt, jetzt sind wir eh schon zusammen, also bleiben wir halt zusammen. Das ist eine andere Voraussetzung. Also diese, und das denke ich, wäre auch für Sie als Großeltern oder als Eltern auch eine gutes Tun, bewusst für einen guten christlichen Ehemann oder Ehefrau ihrer Kinder oder Enkel zu beten. Und dann, wenn der kommt, dass dann tatsächlich auch diese Segenskraft, die vom Herrn uns gegeben ist, in diese Familie, in diese Beziehung weitergegeben wird. Also erster Punkt, die Schwiegerkinder zu segnen. Und da lässt in Tobit 7,13, und er ließ seine Tochter Sarah rufen, nahm sie bei der Hand und gab sie Tobias zur Frau. Er sagte, hier, sie ist dein nach dem Gesetz des Mose. Führe sie zu deinem Vater, und er segnete sie. Und das ist interessant. Ich habe mit einer Frau, ich sage mal mittleren Alters, ist ja auch alles relativ, haben wir uns auch längere Zeit mal über dieses Thema des Segens des Vaters unterhalten. Und dann sagt die, mein Vater hat mich noch nie gesegnet. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass der mich gesegnet hat. Und dieses Verhältnis zu ihrem Vater war nicht ganz einfach, weil sie ist vor einigen Jahren zum Glauben gekommen und die Eltern sind mehr im Geschäftsleben tätig und da ging es mehr um Äußeres, um Finanzielles, als dass es da um Religiöses ging. Und sie hat dann gebeten, Herr, schenk mir doch mal die Gelegenheit, dass ich mit dem Papa alleine bin, und hat dann den Vater gebeten, Papa, ich bitte dich, segne mich. Und das muss ein ganz eindrücklicher Moment gewesen sein. Der Vater war erstmal völlig verdutzt, wusste nicht recht, was er tun sollte. Und als die Tochter ihn eingeladen hat dazu, war es so ein rührender Moment, dass beide seit dieser Zeit in einer großen Innigkeit miteinander zusammen sind, die sie vorher gar nicht hatten. Also auch meine Empfehlung an Sie, wenn Sie das wirklich erbitten wollen, dass der Vater Ihnen seinen Segen gibt, ihn auch darauf anzusprechen und ihn drum zu bitten. Das ist sicherlich auch nochmal dieses Entlassen. Du musst Vater und Mutter verlassen, um deiner Familie zu gründen. Das bedeutet aber auch, dass der Vater bewusst das Kind entlässt und ihm diesen Segen mitgibt, dass er seinen Lebensweg gehen kann. Also da ermutige ich Sie, oder wenn Sie, machen wir erst mit dem Tobit weiter. Dann heißt es in 10,11, zum Abschied segnete er sie und sagte, meine Kinder, der Gott des Himmels möge euch mit Kindern segnen, ehe ich sterbe. Er gibt also einen Abschiedssegen. Und das ist eigentlich was unglaublich Schönes, wenn Sie sich angewöhnen, gerade auch als Familie, wenn Sie sich verabschieden, einander den Segen zu geben. Ich kenne in nicht wenigen Häusern, wo an der Haustüre das Weihwasser hängt, wo man, wenn man geht, einander den Segen gibt. Sprich, in ganz einfacher Form, dass den Daumen ins Weihwasser tunkt und dem anderen ein Kreuzzeichen auf die Stirn mache. Der Herr segne dich, er behüte dich, er begleite dich, wie sie es auch benennen möchten. Ich habe eine oder zwei Familien in meinem Freundeskreis, die segnen sich auch zur Begrüßung, was ich auch besonders beeindruckend finde. Das erlebe ich aber seltenst. Aber dass sie, wenn sie auseinandergehen, dass sie dann wirklich einander den Segen geben. Vor vielen Jahren, fast eines der ersten Jahre, wo ich hier war, hörte ich eines Tages eine Sirene auf der Straße, und ich hatte hier die Vertretung in der Pfarrei auch. Und als ich diese Sirene hörte, wusste ich, das hat was mit dir zu tun. Und abends nach der Abendmesse kam dann eine Familie schwarz gekleidet und erzählten mir, dass ihre Tochter heute tödlich verunglückt ist. Und das letzte Wort, was die Mutter von ihrer Tochter hörte, war Ade. Und im Schwäbischen heißt es auf Wiedersehen Ade, kommt aber letztendlich aus dem Französischen und heißt Adieu zu Gott hin. Da kommt im Kölner Raum auch Tschö, das kommt auch von Adieu. Zu Gott hin. Und das ist doch unglaublich, auch diese Beerdigung war unglaublich, da stand die Mutter gleichsam unter einem Gnadenlichtstrahl und ermutigte jeden, der ihr das Trauer aussprach, das war also unbeschreiblich. Ja. Wenn wir also einander entlassen mit diesem Segen, der Herr segne dich und schütze dich, wird egal was geschieht, es anders sein, als wenn sie sagen, hau ab. Ja, oder nichts sagen oder irgendwas Banales sagen. Ja. Also ihre Segenskraft begleitet den anderen auch und lässt auch sie getrost sein. Ja. Sie können nicht alles managen. Die sogenannten Helikoptereltern, die es heutzutage gibt, da ist es so, dass man da sagen muss, wenn Sie mehr Vertrauen in den Herrn haben und in Ihre Kinder, werden Sie die Kinder stark machen, als wenn Sie denken, Sie müssten es dauerhaft lösen. Das ist für mich auch ein Grund, warum ich so dankbar bin, dass das Handy erst heute gibt und nicht schon in meiner Kindheit. Ich war da viel mit dem Fahrrad mit meinen Freunden unterwegs. Wenn ich mir da vorstelle, meine Mutter hätte immer angerufen, wo bist du? Ich glaube, ich hätte das Telefon ausgestellt im Zweifelsfall, weil das war gar nicht auf dem Schirm, dass unsere Mütter uns hätten fragen können, wo bist du? Wir waren mittags weg und im Wald und überall und da kam man dann abends mehr oder minder heil wieder nach Hause zurück. Ja. Und ich glaube nicht, dass meine Mutter 1000 Tode gestorben ist, sondern das war einfach so. Ja. Also dieses Vertrauen auch, dass diese Segenskraft uns begleitet, auch auf unserer Reise. Ja. Wir haben hier auch die Übung, dass wenn wir eigentlich verreisen oder verabschieden, dass wir diesen Segen geben, so dass die Menschen behütet und getrost nach Hause fahren können. In 10,14 heißt es dann: Dann reiste Tobias ab. Er dankte Gott, dass er seiner Reise so viel Erfolg beschieden hatte und segnete Raguel und seine Frau Edna. Jetzt segnet also zum Abschied der Schwiegersohn die Schwiegereltern. Er bekommt diesen Segen des Schwiegervaters und er gibt diesen Segen zurück. Es ist ja ein schöner Brauch, auch Mitbringsel mitzubringen. Wenn man irgendwo hingeht, bekommt man gerne Mitbringsel. Und das ist auch was, ich bin immer beglückt, wenn mir irgendeiner irgendwas Nettes mitbringt, finde ich immer total spannend, was es da alles an tollen Sachen gibt, die da angeschleppt sind. Und so ist es auch da, wir geben einander etwas Gutes mit. Wie Reiseproviant könnte man sagen, dass wir einüben, ich segne dich. Ja. Das ist das eine und das andere ist auch, wie oft segnen wir tatsächlich auch Verwandte oder Menschen, die mit denen wir es vielleicht nicht so leicht haben. Und bei Segnen bedeutet es auch nicht, das ist ein spiritueller Nachtkuss oder ein spiritueller Abschiedskuss oder so, sondern das ist wirklich eine Wirkmacht, die wir dem anderen geben können. Und somit auch unsere Wege zueinander vermutlich anders gelöst werden, als wenn wir immer nur in dieser kritischen Situation beieinander sind. Das Beeindruckende bei dem Tobias ist, dass tatsächlich es auch immer wieder benannt wird, er dankte Gott. Er dankte Gott. Wir haben ja am ersten Tag schon mal diese Übung gemacht, die Sie vielleicht heute Mittag nochmal bei dieser prachtvollen, herrlichen Wetter und Landschaft hier machen können, zu danken für all das, was Sie sehen. Ja. Und jetzt kommen die beiden zu Hause an und dann heißt es, als Tobit seiner Schwiegertochter begegnete, segnete er sie und sagte, sei willkommen, meine Tochter. Gepriesen sei Gott, der dich zu uns geführt hat, und gesegnet seien dein Vater und deine Mutter. Das wäre also für alle Hochzeitsansprachen, spätestens da von Eltern, ein wichtiger Satz. Gepriesen sei Gott, der dich zu uns geführt hat. Ich weiß nicht, was Sie erlebt haben. Das gibt ja erstaunliche Erfahrungen und Geschichten. Und natürlich ist man auch überrascht manchmal, welcher Sohn, welche Tochter wen anschleppt. Aber sich doch auch da, wenn wir auch im Gebet um diesen Schwiegersohn, Schwiegertochter gebetet haben, dann wirklich dem Herrn danken, dass er diesem Sohn, dieser Tochter auch jemanden gegeben hat und anvertraut hat. Also Sie merken, in diesem Buch Tobit geht es stark darum, um diesen Vater, aber auch um diesen Elternsegen, aber auch um dieses gegenseitig einander zu segnen. Dass wir da diese Kraftquellen, könnte man sagen, einander schenken, um somit auch die Beziehung zu intensivieren. Vom Bischof Hämmerle gibt es eine nette Geschichte, von denen gibt es ja viele tolle Geschichten. Aber eine Geschichte, die mich in Erinnerung habe, ist diese. Er kommt in ein kontemplatives Kloster. Also er war der Bischof von Aachen. Er kommt in ein kontemplatives Kloster und da sagt eine Schwester zu ihm, Herr Bischof, ich kenne Sie gut. Und dann guckt er so ein bisschen und sagt, Schwester, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir uns jemals schon begegnet wären. Da sagt die Schwester, nein, das sind wir auch noch gar nie. Aber ich bete jeden Tag für Sie und drum kenne ich Sie gut. Ja. Und das erleben wir bei uns hier in der täglichen Anbetung auch, dass Menschen über Jahre hinweg miteinander zur gleichen Anbetungsstunde da sind, vielleicht noch gar nie viel miteinander gesprochen haben, aber ganz vertraut miteinander sind, weil sie gemeinsam vor dem Herrn verweilen. Ja. Das ist also ein unglaubliches Geschenk auch. Ja. Also dieses Gebet füreinander, sich einander dem Herrn zu schenken, ist eben wirklich etwas, was uns heraushebt aus diesem Anfechtungskreis. Wir könnten es auch sehr banal machen. Bei uns ist jetzt in diesen Tagen ein Sturm gewesen, also ein Baum zerspalten. Und als erstes wurde also ein Sicherheitsband weit herum gespannt, damit der Baum nicht vollends auf irgendjemand fällt. Und vielleicht müssen wir auch sagen, den Segen, den wir spenden, ist wie ein Sicherheitsband, ein Schutzband, das dem oder mir oder diejenigen, die ich segne, dass die außer der Reichweite von Gefahr sind. Das ist wie ein Sicherheitsband, was wir spannen, dass Menschen, die uns nahe sind oder mit denen wir es schwer haben, dass wir nicht in der Gefahr sind, denen Unrecht zu tun. Es könnte auch ein Selbstbeschränkungsband sein. Wir wickeln unsere etwas lockere Zunge ein, damit sie nicht unablässig Schlechtes über den anderen sagt und stattdessen lieber segnet. Ja. Herr, segne ihn, schenke ihm deine Gnade, schütze ihn. Ich ermutige Sie, vielleicht jetzt gerade in einem Moment der Musik, nachzudenken, wie könnte ich vielleicht mit vorsichtigen Schritten mal zu Hause versuchen, das einzuüben. Dass ich mal anfange, den anderen zu segnen, den Ehepartner zu segnen oder die Kinder oder die Enkel, so dass es jetzt nicht gleich ein Überstülpen von irgendwas ist, wo die sagen, um Gottes Willen, was macht die Mama jetzt auch noch, sondern dass sie entdecken, ich kann es erklären und in guter Weise, ich möchte euch etwas mitgeben und das ist dieser Segen. Einander Segen sein, einander zu segnen bei der Begrüßung, beim Abschied. Ich bin überzeugt davon, dass auch dort, wo es gestärkt ist, wo es Übung ist, wo auch Eheleute einander segnen, dass dort, wo sie abends vielleicht auch unglücklich übereinander sind, wenn es zu einer guten Routine geworden ist, könnte auch noch der Segen der Schlussakkord sein. Auch wenn die Gewitterwolken arg schwarz sind, könnte es sein, dass, wenn wir es so verinnerlicht haben, dass diese Anbindung an den Herrn noch möglich ist, dass wir dadurch immer wieder auch dieses Licht in diese Gewitterwolken hineinziehen können. Also daher diese Kraft zu segnen. Jetzt ist es natürlich so, der eine oder andere sagt, naja, also wissen Sie, meine Eltern sind tot, was kann ich da machen? Und da bin ich auch überzeugt davon, dass wir gerade für unsere Verstorbenen eine Menge tun können, indem wir für sie beten oder auch den Herrn bitten, segne du ihn, lass ihn sich selber verzeihen, lass ihn auch dich um Verzeihung bitten, so dass er mit dir weitergehen kann. Also auch da können wir Verstorbenen auf die Reise helfen, dass sie aus dieser Bindung an die Erde, dass sie gelöst werden und weiterziehen können. Dies ist also ganz stark. Dann hören wir aber auch, dass wenn wir zum Segnen werden, woher kommt das eigentlich? Im Buch Weisheit 14,7 heißt es, den Segen ruht auf dem Holz, durch das Gerechtigkeit geschieht. Also wir müssen uns bewusst machen, dass wenn wir jemanden segnen, geistig oder auch ganz konkret, indem wir ihnen ein Kreuzzeichen auf die Stirne machen, oder wenn wir etwas anderes segnen, Gegenstände, wir haben es vom Tischgebet heute auch schon gehabt, dass wir quasi die Gnade vom Kreuz auf jemand herunterrufen. Diese Befreiung des Kreuzes, dass Gott für uns sich hinschenkt, dieser Liebesakt Jesu für dich, den aktualisieren wir, könnten wir sagen, durch diesen Segen und geben dem anderen diese Gnade, diese Türöffnung, dass er aus dieser Kraft heraus leben kann, aus dieser Kraft heraus seinen Weg gehen kann. Segen ist also ein wichtiges Element unseres christlichen Glaubens, weil wir uns immer wieder aus dem Kreuz heraus diese Kraft holen. Und da möchte ich Ihnen auch noch bewusst machen, wie machen Sie das Kreuzzeichen? Ich bin überzeugt davon, dass diese Aktion des sich selber Segnens, und es ist interessant, die Orthodoxen sagen, man kann sich gar nicht selber segnen, drum tun sie die Segensgestus andersherum machen wie wir. Wir sagen ja, wir können uns segnen und beten dann im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und da lade ich Sie ein, wirklich ein großes Kreuz über Ihren Leib auch in Ehrfurcht zu machen, mit dieser Bitte, dass diese Gnade Gottes in uns einströmt, von oben nach unten, und dass diese Gnade Gottes wir auch aufnehmen können und auch weitergeben können. Die Orthodoxen nehmen quasi von Christus den Segen ab und segnen sich in umgekehrter Weise. Führt uns aber auch zu weit. Aber ich möchte Sie darauf hinweisen, wie albern das manchmal aussieht, wenn Leute so ein hastiges Fingerspiel da machen und nicht bewusst auch geschehen lassen, dass es wirklich eine Gnade ist, die wir jetzt aufnehmen. Und das ist beim Evangelium ja auch so, wir segnen quasi unseren Verstand, dass wir das verstehen, was der Herr uns schenkt, dass wir verkünden, was der Herr uns da sagt, indem wir unseren Mund bekreuzigen, und wenn wir unser Herz bekreuzigen, dass wir es aufnehmen und es uns durchdringen lassen und daraus leben können. Ja. Also auch da dieses dreimalige Kreuzzeichen auf Stirne, Brust, Mund und Brust ist auch etwas, da geschieht etwas, wenn wir es tun. Und daher kann ich auch manchmal nicht verstehen, wenn wir da lauter Dinge in der Hand halten und es noch Hählinge neben, also nebenher machen, sondern das muss immer auch ein besonderer Akt letztendlich sein. Wir werden es oftmals in der Messe routiniert tun und sonst auch, aber alleine wie sie das Kreuz machen oder die Kniebeuge machen, kann jemand an ihnen erkennen, um welche Würde geht es hier gerade. Ich war vor einigen Jahren, habe ich mal eine Gruppe aus dem Senegal in Lourdes erlebt, und als ich diese unglaublich bunt gekleideten schönen Menschen sich vor dem Allerheiligsten niederknien sah, da habe ich gedacht, das ist zum ersten Mal eine Gruppe, wo ich merke, alleine durch ihr Niederknien in Ehrfurcht, dass hier was Großartiges gerade vorbeikommt. Es gibt einen Heiligen, von dem ich es nicht mehr weiß, der im 17., 18. Jahrhundert in Italien mal eine Fronleichnamsprozession erlebt hat als Protestant und die Menschen dort so dieses Allerheiligste verehrt haben, dass er durch deren Würde zum katholischen Glauben übergetreten ist. Ja. Also auch da diese Ermutigung zu vertrauen und zu glauben, dass das, was da geschieht, was wir da tun, dass da immer auch gleichzeitig was geschehen kann. Ja. Und dass je entsprechender wir dieses tun, umso mehr wir auch Zeugnis geben für andere. Ja. Ich habe einen Freund, der mich immer wieder fragt, wo kann man eigentlich in der katholischen Messe merken, dass es um was ganz Heiliges geht, bei der Kommunion kaum. Ja. Gut, im Buch Sirach steht noch bei 7,32: Streck deine Hand auch dem Armen entgegen, damit dein Segen vollkommen sei. Und da kommen wir auch dazu, dass Segnen natürlich nicht nur etwas mit Worten auch ist, sondern auch mit Tun. Und eine Geschichte, die ich Ihnen gerne noch erzählen möchte, die ich im Triumph des Herzens gelesen habe, ist von Carlo dem Bettler. Da beschreibt Enrico Bernardini, dass er in Rom lebt, in der Nähe von Rom, und jeden Tag eine halbe Stunde mit dem Zug nach Rom fährt und dann immer zu seiner Arbeit hastet. Und da kommt er bei diesem fünfminütigen Fußmarsch immer an einem Bettler vorbei. Und eines Tages hörte er diesen Bettler ihm sagen: Ihr hastet, hastet, habt es immer eilig, aber wohin lauft ihr nur? Du zum Beispiel, fragte er mich, weißt du überhaupt, an wie vielen Tagen diese Woche die Sonne schien? Und da blieb Enrico stehen und überlegte sich und wusste nicht, an wie vielen Tagen die Sonne schien. Der Bettler sagte: Ich sage es dir, wir hatten 4 Tage Sonne. Und was haben wir deiner Meinung nach getan, um 4 Tage Sonne zu verdienen? Ich wurde immer verlegener, so schreibt er, während der Bettler weitersprach: Die Sonne ist ein Geschenk Gottes an uns. Und was haben wir gemacht, um es zu verdienen? Ihr eilt dahin, ihr kennt nichts anderes, als immer eilig unterwegs zu sein. Euer Leben ist beständiger Hast und ihr seid nicht mehr fähig, andere Dinge wahrzunehmen. Unvermittelt fragte ich ihn, so schreibt er, hast du schon etwas gegessen? Er entgegnete: Nein, sie lassen mich nicht in die Cafés hinein, aber ich will kein Essen, sondern dass du mir zuhörst. Worauf ich erwiderte: Jetzt frühstücken wir erst einmal zusammen. Und dann holte ich Croissants und Cappuccino. Und dann beschreibt er, dass er sich immer wieder dorthin setzte über die nächste Zeit und mit ihm sprach, und er erzählte ihm, dass er aufgrund von Fehlentscheidungen aus seiner eigenen Vergangenheit heraus auf der Straße gelandet sei, und dann trafen sie sich mehrere Monate lang täglich. Doch eines Morgens war dieser Bettler, Carlo genannt, nicht mehr da. Und er fragte einen anderen Bettler: Wo ist denn Carlo? Und der antwortete: Es tut mir leid, aber Carlo ist diese Nacht gestorben. Morgen früh ist die Beerdigung in der Kirche vom Heiligsten Herzen Jesu. Betroffen und traurig ging er also zu dieser Beerdigung und er erwartete, dass da nicht viel los sei, aber er staunte, dass zu Carlos Begräbnis waren wenig normale Leute gekommen, dafür war die Kirche voller Bettler, ein Umstand, der ihn sehr beeindruckte. Und dann erzählte der Pater, der diese Beerdigung hielt, Folgendes. Carlo, der gläubig war und auch mit mir oft über den Glauben gesprochen hatte, fast jeden Tag die Herz-Jesu-Basilika besucht hatte und sich mit diesem Salesianerpater angefreundet, der ihm gegenüber eines Tages erwähnte, in meinem Missionsdorf in Kenia, wo dieser Pater herstammte, sind die Brunnen leben, aber diese Brunnen sind so tief und so teuer, dass sich diese Gemeinde diesen Brunnen nicht leisten konnte. Und dann sagte er, und gerührt fügte er mit Tränen in den Augen zu, Carlo mag in den Augen der Welt völlig unbedeutend gewesen sein. In den Augen Gottes aber war er groß. Denn über Monate hinweg hat er alle Bettler und Obdachlosen um den Bahnhof Termini so weit gebracht, jeden Tag einen Teil ihres erbettelnden Geldes für mein Brunnenprojekt zu geben. Carlo selbst gab stillschweigend am meisten und brachte alles zur Kirche. Wunderschön, welche Lektion fürs Leben erteilte mir mein Freund über den Tod hinaus. Noch heute, wenn ich daran denke, wie sehr er sich die Not jenes afrikanischen Dorfes zu Herzen genommen hat, bin ich ergriffen und es wird mir bewusst. Als Carlo mich damals mit seiner Sonnenfrage anhielt, hat er mich bestimmt schon lange beobachtet, ehe er mich lehrte, auf die kleinen Dinge im Leben zu achten, die wirklich zählen. Carlo der Bettler, der mit großer Emphase zum Segen für andere wurde. Zum einen für diesen hastenden Weltmenschen, dem er gezeigt hat, und ich finde diese Frage gut, hast du verdient, dass die Sonne scheint? Und auf was achtest du im Alltag? Und das andere, dass er sich durch die Not anderer so anrühren ließ, dass er seinen Kumpanen gesagt hat, da müssen wir helfen. Und wohl so beeindruckend überzeugend war, dass er jetzt nicht bei den reichen Leuten, die jetzt da ins Ministerium oder in die Büros oder so gegangen ist, sondern bei denen, die um ihr eigenes Leben zu erhalten betteln mussten, dass die in der Lage waren zu teilen, damit andere das Leben haben. Das ist doch eine unglaubliche Geschichte. Ich bin da tief beeindruckt, weil da verstehen wir, was es heißt, zum Segen für andere zu werden. Ja? Sich von der Not oder von dem Bedürfnis anderer so ansprechen zu lassen, dass ich mich selber auf den Weg mache, um ihnen zu helfen. Häufig hören wir ja, dass wir sagen, wir haben eigentlich zu wenig. Wissen Sie, was ich mache, das hat eh keinen Wert. Das bisschen, was ich geben kann, es lohnt sich eigentlich gar nicht. Ja, was soll ich schon machen? Ja. Und bei diesem Carlo erleben wir, dass ganz viele, die ganz weniges geben können, doch dazu in der Lage waren, einem ganzen Dorf Leben zu schenken, dadurch, dass sie einen Brunnen bohren konnten. Es gibt also scheint's nichts, was zu klein wäre, um es herzuschenken. Ja. Und da haben wir ja die Tage schon mal von dem Petrus gesprochen, Gold und Silber habe ich nicht, aber den Segen Gottes gebe ich dir. Aber auch zum Segen füreinander zu werden, durch ein gutes Wort, durch eine Tat, wo ich schaue, wie kann ich dieser jungen Familie helfen? Wie kann ich diesem Menschen helfen, der eine Wohnung sucht? Wie kann ich mich öffnen und vertrauen, dass Menschen mir beistehen? In einer meiner Pfarreien gab es eine Dame, die körperlich total eingeschränkt war, die aber seit ihres Lebens mit unendlich vielen Menschen Kontakt gepflegt hat. Sie hat Leute im Gefängnis geschrieben, hat auch welche im Gefängnis besucht, hat viele Leute bekocht und hat ihnen geholfen. Sie hatte eine Minimalstrente. Und ihre körperliche Einschränkung wurde immer stärker, so dass sie zum Schluss noch im Bett liegen konnte. Sie hatte aber so eine Freude ausgestrahlt, dass wenn ich zur Krankenkommunion gekommen bin, ich mich den ganzen Tag auf die gefreut habe, weil alle anderen haben mich eher runtergezogen. Und bei der, wenn ich bei der war, hatte ich eigentlich gar keine Lust weiterzugehen, weil es bei der so schön war. Und diese Frau, bei der war die Haustüre nie verschlossen, und sie hatte lauter Freiwillige, die ihr geholfen haben. Die wurde also rund um die Uhr betreut von lauter Menschen, die nicht verwandt und nicht verschwägert waren, aber befreundet. Ja. Also diesen Samen, den sie über Jahre gesät hat, wo sie Menschen geholfen hat, durch ein Wort, durch ihre Freude, durch ihr Beistand, durch all das, das kam als vielfältiger Segen auf sie später zurück. Also denke nicht, du hast zu wenig, sondern verschenke dich und du bist reich. Denke nicht, dass deine Gabe zu klein ist, wenn du jemand ein Lächeln schenkst, sondern wisse, dass dein Lächeln ein Sonnenstrahl in die Dunkelheit eines Menschen sein kann. Und dass dieses Licht für dich auch zurück sein kann. Die Segenskraft, die uns gegeben ist, ist so vielfältig, dass wir sie von der aktiven Tun bis hin zu dieser Weitergabe der Freude, von diesem bewusst, auch wenn ich jetzt dieses Schwiegerkind oder diesen Schwiegersohn nicht als den empfinde, den ich mir erwartet habe, aber dadurch, dass ich ihn segne und diese Beziehung segne, ich beitragen kann, dass immer mehr dazu wird, dass diese Beziehung gottgefällig ist. Und um das geht es. Die Schwiegerkinder und ihre Kinder müssen nicht ihnen gefallen, sondern sie müssen alles dran setzen, dass die beiden Gott gefallen und dass Gott ihnen gefällt. Dann gelingt es. Jesus, göttlicher Heiland, du schenkst uns die Kraft zu segnen und lädst uns ein, zum Segen zu werden. Denn von deinem Kreuz herab hast du uns die Vollmacht des Segnens geschenkt. Hast du uns die Kraft geschenkt, dass du den Tod und die Sünde überwunden hast. Durch unser Segenswort, durch unser Segensgeschenk können wir Unrecht und Unheil verwandeln. Wir können mit der Kraft deiner Liebe andere Herzen segnen und dazu befähigen, dass immer mehr ein Herz aus Fleisch werden und das Herz aus Stein gewandelt wird. Herr, so bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Johannes Paul und aller Engel und Heiligen, dass wir deinen Segen annehmen können und immer mehr zum Segen für andere werden. Das gewähre euch der allmächtige und gütige Gott durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.